Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Staffel 3 der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke.
Ich selbst kann mir das natürlich, ich kann mir das theoretisch schon vorstellen, oder es kommt sogar ziemlich nah ran an mein Bild von Utopie oder so natürlich, dass da so starke Subjekte wären, die so viel Selbstvertrauen in sich hätten und so viel Neugier auf die Welt und auf andere und sich auch so gleichzeitig so sicher gebunden fühlen, dass sie es nicht als Bedrohung empfinden würden, wenn sie sich in mehrere Leute gleichzeitig verlieben. Weil natürlich, was sollte dagegen sprechen, sich in mehrere Leute gleichzeitig zu verlieben?
Und damit wieder einmal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke. Wir, also Eva, ich und Lotte und ihre zwei Babys im Hintergrund.
Ja, also falls ihr die mal hört, die sind mit dabei und hello.
Wir befinden uns mittlerweile in Staffel 3, in welcher wir uns mit Beziehungen jedweder Art auseinandersetzen. In der letzten Folge haben wir mit der Frage geendet, ob es nicht sinnvoll wäre, die Beziehung zu öffnen, wenn man beispielsweise Bock auf mehrere Sexualpartnerinnen oder einfach mehrere romantische Beziehungen gleichzeitig hat. Also, dass man eine offene bzw. polyamoröse bzw. polygame Beziehung statt einer monogamen Zweierbeziehung führt. Ja, und das ist es auch, worum es heute gehen soll, also die offene Beziehung gegenüber der klassischen Monobeziehung. Und dabei meint offen jetzt erstmal alles, was eben nicht monogam ist.
Ganz genau. Es erwartet euch eine Triple-Folge zum Thema Poly oder Mono. Was soll man da jetzt eigentlich machen? Im großen Pool der Möglichkeiten ist ja so viel Platz fürs Neue, fürs Ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Und das war ja schließlich auch nicht immer so. Und in der ersten und zweiten Folge schauen wir uns die gesellschaftliche und theoretische Ebene von Monobeziehungen gegenüber allen Beziehungen an, die sich als irgendwie geartet offen verstehen. Also wo es keine sexuelle Exklusivität gibt. Da geht es vor allem um das Für und Wider und die gesellschaftliche Dimension dahinter. Und in der dritten Folge schauen wir uns konkrete Poly-Erfahrungen und Beziehungen an. Also im Prinzip so, wie Menschen das eigentlich leben. Was haben Leute dazu gesagt? Das heißt, wir haben die Interviewpartner in dieser Staffel natürlich auch gefragt, wie und warum sie sich eigentlich für genau das Beziehungskonzept, welches sie leben, entschieden haben. Wir haben also sowohl Personen, die schon poly oder offen leben im Gespräch, aber auch welche, die es nicht oder nicht mehr oder noch nicht leben.
Was ist erlaubt? Also da gibt es ja alle möglichen Formen von Aushandlungsideen oder weiß ich nicht.
Ja.
Manche sagen, Knutschen ist okay, aber mehr nicht. Manche sagen, was weiß ich.
Ja, also, ja, genau. Nee, haben wir auf jeden Fall darüber gesprochen. Und haben sehr schnell schon am Anfang der Beziehung gemerkt, dass wir da ähnliche Vorstellungen haben, Gott sei Dank. Sonst ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, auf Dauer eine Beziehung zu führen. Und das passe komplett zusammen.
Na, tatsächlich ist es schon ganz lange so immer unterschwellig latent in mir gewesen, dass ich mich gefragt habe, ob ich eigentlich wirklich so lebe, wie ich möchte. Oder ob ich einfach nur lebe, wie ich es vorgelebt bekommen habe von meinen Eltern, von der Gesellschaft. Ich meine, ich bin ja in einem gewissen Alter, soll man das jetzt hier so sagen? Nee, also ich bin ja über 30 und ich damals, als ich jung war, gab es das noch nicht großartig, dass Leute irgendwie offene Beziehungen geführt haben. Jetzt die Jugend von heute oder auch die jungen Erwachsenen, die haben das, da ist das ja viel vertretener irgendwie so, ne? Und ich weiß nicht, ob ich mich davon habe irgendwie beeinflussen lassen und das irgendwie nie so an die Oberfläche kommen lassen habe, aber es war schon immer definitiv in mir, dass ich mich gefragt habe, warum scheitern meine Beziehungen, und ich kann das irgendwie für mich inzwischen beantworten. Ich bin immer am Konzept der Monogamie gescheitert.
Ja. Und haben uns relativ früh am Anfang darauf geeinigt, dass wir exklusiv miteinander sozusagen in eine monogame Beziehung gehen.
Ich glaube, so richtig offene Beziehungen habe ich ja auch noch nicht geführt, aber wo man eben so eine romantische Beziehung hat und dann irgendwie vielleicht noch andere, sinnlosere Beziehungen. Da frage ich mich auch echt immer, also stelle ich mir fast noch anstrengend, also was heißt anstrengend, noch stelle ich mir so vor, dass es noch mehr Arbeit ist als eine monogame Beziehung, weil da echt ja total offen kommuniziert werden muss miteinander und ja wirklich so richtig viel Arbeit reingesteckt wird, dass man miteinander redet, immer permanent seine Bedürfnisse klar macht. Das glaube ich, das fände ich auf jeden Fall mal noch spannend und wüsste auch nicht, ob ich das schaffe oder schaffen könnte. Was ja aber theoretisch, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich das Modell wäre, mit dem ich am besten arbeiten könnte. So.
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist irgendwie, wie soll ich sagen, Verrat? Nee, falsches Wort. Das ist irgendwie nicht ehrlich. Vielleicht ist es besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine intensive Beziehung mit jemandem habe und nebenbei genauso eine intensive Beziehung mit jemand anders. Absolut nicht vorstellen. Würde auch so eine Beziehung nicht eingehen, wenn wenn ich einen Mann hätte, der das von mir verlangen würde, dass ich das akzeptiere. Käme nicht für mich in Frage.
Und in einer anderen Beziehung, die war offen, da habe ich auf jeden Fall auch mehr Gebrauch davon gemacht, indem ich auch mit anderen Personen Sex hatte. Und da war das so, dass es meine damalige Partnerin nicht gestört hat und das für mich sehr entkoppelt war von der Beziehung. Das war gut, aber jetzt ja auch, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt was ist, oder eine Erfahrung war, wo ich sage, okay, es war so toll, es ist jetzt, so will ich ab jetzt immer Beziehungen führen, sondern es war zu dem Zeitpunkt so, dass es eben irgendwie diese Einigung gab und dann so lief und das war auch in Ordnung für alle Beteiligten und war auch für mich in Ordnung, aber ja, es war jetzt nicht so, dass ich gemerkt hätte, das füllt meine Sehnsüchte jetzt aus und so muss das für alle Zeit laufen.
War ich dann, wenn überhaupt, auch teilweise so ein bisschen so immer die Dritte im Bunde von bei so Paaren, die sich dann so geöffnet haben und so und das ja im Großen und Ganzen war das keine schöne Situation oder war das nie das, was ich eigentlich wollte?
Ich glaube, also du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es eine Priorisierung ist, dass man sagt, oder in meinem Fall, ich auf jeden Fall glaube, also ich glaube nicht daran, dass offene Beziehungen gut auf Dauer funktionieren können. Und ich, die Priorität bei mir war immer, ich möchte eine Beziehung haben, die halt funktioniert und die auch lange funktioniert, weil ich es schön finde, miteinander zu wachsen irgendwie. Und dieser Moment des sich von anderen Menschen angezogen fühlen und da jetzt Lust haben auf andere Menschen, ist natürlich immer mal, oder es kommt natürlich vor, aber das bei mir ist immer im Hinterkopf, das ist es, wäre es mir nie wert irgendwie so. Ich, dieses Konzept der Beziehung miteinander und miteinander wachsen ist für mich irgendwie das Erstrebenswertere.
Ja, das sind ja schon eine Menge unterschiedlicher Eindrücke auf jeden Fall. Und vielleicht an der Stelle auch passend die Frage an dich. Wie ist denn da dein Stand der Dinge, beziehungsweise so insgesamt Erfahrungen in romantischen Beziehungen? Poly, Mono, Sonstiges?
Da habe ich fast so viel Angst vor der Beantwortung wie bei der Eifersuchtsfolge. Also die Beziehung, die romantische Liebesbeziehung, die ich führe, da ist der Stand, dass nach unseren bisherigen Bedürfnisverhandlungen, dass wir Mono unterwegs sind und sein wollen. Ja, und gerade muss ich sagen, könnte ich es mir auch weniger denn je vorstellen, was anderes zu leben, auch aufgrund der drei Kinder. Mhm. Also ich sehe da in erster Linie ein Zeit- und ein Kraftproblem, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass mir das gerade einfach nicht wichtig genug ist, das anders zu leben. Denn wenn man das wirklich wollte, dann könnte man da ganz bestimmt auch alles zusammendenken und das gemeinsam gestalten. Und habe mich auch schon mal gefragt, ob das jetzt so eine wohlfeile Ausrede ist, dass das ja jetzt mit den drei Kindern sowieso nicht gut gehen würde. Da kann man auch nichts dazu sagen, das ist ein Totschlagargument. Ansonsten habe ich schon Erfahrungen, wenn man so will, mit einer Poly-Geschichte gemacht, aber das war wirklich ganz schlecht organisiert und basierte im Endeffekt auch nur darauf, dass ich drei Liebesgeschichten gleichzeitig am Laufen hatte und damit auch maßlos überfordert war. Also ich konnte da wirklich nicht gut kommunizieren. Und es war irgendwie irgendwann der Punkt, dass ich jedes Mal, wenn ich bei einer der Personen war, dachte, ach, ich bleib jetzt einfach bei dir, ich brauche gar nicht mehr, ich trenne mich jetzt von den beiden anderen. Naja, und dann bin ich zu einer der anderen Personen gegangen und da habe ich dann irgendwie das Gleiche gedacht. was mich natürlich auch zu dem Punkt geführt hat, dass es auf jeden Fall geht, dass ich mehrere Personen gleichzeitig lieben kann und ich mit jeder Person auch den Eindruck hatte, das ist so eine ganz spezielle Beziehung, die nur mit der Person so funktioniert, was ja auch ganz klar ist, weil das ja immer einzigartig und individuell ist. Genau, aber kurzum, das lief so ein paar Monate und wurde immer unangenehmer für alle Beteiligten, nicht zuletzt auch aufgrund meiner schlechten Kommunikation darüber. Und dann haben wir das irgendwann gelassen und ich war auch froh drüber, habe das seitdem auch nicht nochmal probiert. Aber es war jetzt auch wirklich kein gutes Beispiel beziehungsweise Vorbild für eine Poly-Geschichte. Und ich habe damals auch nichts dazu gelesen, mich nicht mit irgendwas auseinandergesetzt oder ausgetauscht. Ich dachte, glaube ich, eher so, ach cool, warum sollte ich jetzt nur mit einer Person was haben, wenn es auch mehrere sein können? Mhm. Und wie gesagt, ich habe mich auch null mit mir und meinen Eifersüchten auseinandergesetzt oder irgendwelchen anderen Schieflagen. Und du?
Ja, ich glaube, so ganz praktisch kann ich momentan gar nicht so viel dazu sagen, weil ich mich da gerade in einem Prozess befinde. Und also ja, das, was ich gerade am Laufen habe, ist Poly. Und es funktioniert gerade gar nicht gut. Aber ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass es Poly ist, sondern an anderen Sachen. Deswegen ich sagen würde, dass ich momentan Beziehungsarbeit einfach insgesamt total anstrengend finde, sowohl zu zweit als auch mit anderen Personen inklusive. Aber was so die Theorie angeht, bin ich zumindest, was mich angeht, schon eine Verfechterin von Poly. Zumindest, wenn eine Person das Bedürfnis danach hat. Wenn beide kein Bedürfnis danach haben, dann sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit dafür. Aber
kannst du dir auch vorstellen, dass du kein Bedürfnis danach hättest? Oder glaubst du, das ist schon eher eine Art und Weise, wie du gepolt bist, wenn man das so sagen kann?
Na, ich verkleine mich schon auch relativ schnell. Also ich und ich habe jetzt auch nicht das riesen Schuldgefühl, wenn ich dann irgendwas mache. Ich weiß nicht, wie es ist, wirklich in mehrere Personen verliebt zu sein und wirklich mit ihnen eine Beziehung zu führen. Das weiß ich nicht. Aber genau, zumindest will ich, wenn jemand das Bedürfnis danach hat, das dem Menschen auch ermöglichen, mehrere Menschen lieben zu können und auch sowas wie die sexuelle Neugier irgendwie zu befriedigen oder was weiß ich, für Bedürfnisse nachzugehen. Und ja, also solange meine Bedürfnisse nicht darunter leiden. Und genau das ist ja so ein bisschen der Punkt und irgendwie auch oft der Dreh- und Angelpunkt von Beziehungen. Also wie verhandelt man die Bedürfnisse?
Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde, da können wir auch nochmal an den Ausgangspunkt für die Folge zurückgehen. Es gab ja so ein paar Leute, die uns von einem Bedürfniskonflikt erzählt haben. Also zum Beispiel, dass ihre Bedürfnisse so wenig gesehen wurden, dass sie sich die woanders erfüllt haben, bis es dann letztlich zur Trennung kam.
Also ich habe während der Ehe Affären gehabt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem die Ehe für mich nicht mehr gut war, in denen ich Mangel hatte, Mangel an Liebe und Zuneigung. Und erst dann, als diese Gefühle immer stärker geworden sind, war ich bereit für eine Affäre. Vorher war das überhaupt kein Thema, weil das nicht mal in Gedanken und auch nicht, wenn jemand sich genähert hat oder so, null und keine Option. Erst in einer späteren Phase der Ehe. Und da habe ich es auch nicht mehr als Unrecht gesehen oder als Betrug, als falsch, als gemein oder wie auch immer. Habe für mich das dann so gedacht, dass ich auch das Recht auf Glück habe. Und wenn ich das da nicht in der Beziehung habe, dann ist es auch nicht verwerflich, wenn ich mir das Glück woanders hole.
Man muss dazu aber jetzt sagen, dass das schon so ein bisschen spezieller Fall war, weil die Personen hier sich eigentlich für eine monogame Beziehung miteinander entschieden hatten und die Beziehung da eigentlich, also als es zu diesem Punkt kam, schon am Ende war und ja, da im Prinzip auch gar nicht mehr ihre Funktion, wenn man so sagen will, erfüllt hat, dass bestimmte Bedürfnisse wie Liebe oder Nähe miteinander befriedet werden.
Und trotzdem, finde ich, lässt sich daran ja ganz gut aufzeigen, so insgesamt, ne, in Beziehungen werden Bedürfnisse erfüllt. Und wenn das nicht so ist, dann muss meistens was passieren. Und das gilt nicht nur für den Mangel, wie jetzt hier in dem Beispiel, sondern auch für den Fall, dass sich Bedürfnisse einfach unterscheiden. Und konkret für die Folge jetzt geht es dabei auch um das Bedürfnis nach mehreren SexualpartnerInnen, beziehungsweise demgegenüber das Bedürfnis nach Sicherheit durch Exklusivität.
Das heißt, festzustellen, dass wir mit mehr als nur einer Person Sex haben wollen und oder romantisch sein wollen oder dass wir das eben nicht wollen und das für sich als Bedürfnis einzuordnen und zu kommunizieren, ist der erste Schritt, der aber gar nicht immer so einfach ist.
Nee, ich habe fremd geknutscht und irgendwann bin ich dann auch fremd gegangen, ja.
Okay, also es ist quasi mehrmals passiert.
Mhm.
Okay. Das heißt, es ist am Ende irgendwie so, klingt halt so, als wäre das einfach so ein Grundbedürfniskonflikt gewesen am Ende, zu sagen, ich möchte monogam leben und ich möchte nicht monogam leben.
Voll, ja.
Ja.
Und da, na, in dem Fall war es halt auch so, dass so mein Bedürfnis irgendwie, okay, ich will nicht monogam leben, halt auch bei meiner damaligen Partnerin dann totalen, also hat sie halt einfach nicht verstanden und fand sie halt auch irgendwie doof und wollte auch immer so ein bisschen einreden, ich, das bin ich gar nicht und ich bild mir da irgendwas ein, etc. Und dann war es eben halt auch immer schwierig, da dann irgendwie noch klar zu werden, weil dann war ich auch wieder verwirrt und hat sie vielleicht doch recht und weiß ich nicht und so, ja.
Und dann meistens mich entschieden habe, okay, ich beende eine Beziehung und wenn dann mein Beziehungspartner mich mit fragenden Augen angeguckt hat und gesagt hat, hä, warum, es läuft doch eigentlich gut und hä, kann doch nicht sein, dann quasi mit der Begründung, ja, irgendwie engt mich das ein oder es erstickt mich einfach nur die Vorstellung, dass es jetzt der einzige Mensch ist, mit dem ich irgendwie Interaktion haben darf, körperlicher Natur, sexueller Natur, auch amoröser Natur, so. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch wirklich eine Typfrage. Also ich glaube, ich bin, was das betrifft, auch irgendwie sehr, ja, also ich bin ein sehr sexueller Mensch. Ich mag das halt auch irgendwie in Verbindung mit anderen zu treten. Aber andere brauchen das nicht so. Denen ist vielleicht dieses Sicherheitsbedürfnis oder dieses, ich habe diese eine Person und ich bin froh, wenn ich weiß, die hat nichts mit anderen, dann ich auch nicht und so, weißt du, das, ja.
Ja, das ist eben sehr unterschiedlich und heißt, in dem Fall, in dem es zu einem Bedürfniskonflikt kommt, muss man in die Aushandlung und schauen, was sind meine Bedürfnisse, wie wichtig sind die mir und lassen die sich durch eine romantische Zweierbeziehung befrieden oder nicht und stimmen die mit denen meines Gegenübers überein? Und wenn nicht, ja, wie gehen wir dann damit um?
Entweder ich unterdrücke Sachen und bin dann irgendwie unglücklich oder ich spiel mit den Gedanken, meinen Partner zu hintergehen, weil ich ihn ja nicht verletzen möchte und dann mache ich das irgendwie heimlich, aber das ist ja auch nicht in Ordnung. Oder ich mache halt Schluss und sage, okay, ich lasse mich auf was Neues ein. Das sind so diese drei, also diese drei Scheidewege, an die ich immer gekommen bin, wenn ich in einer monogamen Beziehung war.
Ja, und das ist ja schon auch der Weg der Vergangenheit gewesen. Und als kleinen Hinweis, wir haben die Rollenverteilung in der heteronormativen monogamen Beziehung und ihre Funktion für die kapitalistische Arbeitsteilung, also so die Ermöglichung der Teilung der Arbeit in Reproarbeit und Lohnarbeit durch die Kernfamilie, in der ersten Staffel Folge 4, Arbeit oder Liebe, uns genauer angeschaut. Hört da gerne nochmal rein, wenn euch das interessiert.
Mhm. Ja, und wenn man sich das anschaut, der Ehebruch war bis ins 20. Jahrhundert in der sogenannten westlichen Welt unter Strafe gestellt und das sitzt auf jeden Fall noch tief. Und wenn man sich die Aussagen unserer etwas älteren InterviewpartnerInnen anhört, da kommt das viel weniger bis gar nicht vor.
Also ich würde da jetzt keine große Wissenschaft haben, aber es ist sicherlich nicht nur in der Ehe, sondern generell im Leben, dass man nicht alles, was vielleicht mal gerade nicht passt, hinschmeißen muss und weglaufen kann, sondern auch mal gewisse Sachen, wo es ein bisschen auf und ab geht, tolerieren muss. Und das ist auf Arbeit so und in vielen Dingen so, dass man nicht halt immer nur denkt, wenn was nicht bei 100% ist, jetzt laufe ich davon und mache was anderes. Das ist sicherlich eine generelle Einstellung zu manchen Dingen im Leben, denke ich. Aber jetzt war es bei uns nicht so weit, dass wir über den Schritt schon nachgedacht hätten. Aber generell, denke ich, ist das schon wichtig, würde ich sagen.
Und ich finde, es war einfach damals zu DDR-Zeiten gegenüber heute irgendwie vorgegebener. So nicht unbedingt, dass man Kinder haben muss, aber so das Ganze. Es war irgendwie, ja, der natürliche, und man hat weniger drüber nachgedacht und man hat vielleicht in manchen Dingen auch weniger Möglichkeiten gehabt als heute. Ne? Und da war das eigentlich, sag ich mal, fast normal, dass man sagt, naja, man geht eben in die Schule, lernt dann einen Beruf oder studiert, egal.
und ja, geht dann eine Beziehung ein. Ich meine, auch zu DDR-Zeiten haben nicht alle gleich geheiratet, aber man geht eine Beziehung ein und ja, Kinder gehören einfach eigentlich fast normal zu einer Beziehung dazu. Ne? Man hat da, ich finde, man hat das damals weniger hinterfragt, als es vielleicht heutzutage der Fall ist.
Also es war so der Weg, den meine Eltern gegangen sind, der da üblich war, frühzeitig, am besten schon mit 20, 18, 19, 20, einen Freund haben, heiraten, Kinder kriegen und dann zusammenbleiben.
Das könnte man früher gar nicht anders her.
Also das war zumindest die Anlage sowas geplant.
Ja, und wenn man das so sieht, das erste Tabu, was es zu durchbrechen galt, war die Scheidung, was dann eben auch gemacht wurde.
Das heißt, man hat nichts mit mehreren gleichzeitig, sondern man betreibt sogenannte serielle Monogamie. Wenn es wirklich nicht mehr geht, dann trennt man sich und sucht sich schnell wen anders.
Aber schon zu DDR-Zeiten hat sich das geändert. Wir hatten auch schon eine sehr hohe Scheidungsrate in der DDR. Mindestens genauso wie im Westen oder höher sogar. Das sind ganz viele Beziehungen auseinander.
Obwohl, wenn du jetzt hörst, auch in Zeitungen liest, was ja vor goldene Hochzeiten noch sind und so weiter, dass viele Partner auch lange zusammen sind hier überall, in Sachsen überhaupt. Ja, auch Thüringen überall, wenn du da hörst. Die alte Generation, die ist eben noch sehr... Wir waren ja irgendwie bis der Vater starb, 62 Jahre verheiratet.
Und wenn man so will, kann man die offene Beziehung ja schon so sehen, dass einfach der eigene Beziehungsradius erweitert wird. Also zum einen und zum anderen, wenn es um Liebe geht, ist die offene Beziehung der Next Step sozusagen. Also so eine neue Freiheit, bei der noch mehr möglich wird und das auch mit einer neuen politischen Dimension. Also dieses enge Korsett der Zweierbeziehungen loszuwerden.
Oder ich würde sagen, genau, also Polyamory hat so einen guten Ruf oder so im Sinn von, das ist jetzt irgendwie avantgardistisch oder das ist das Neue oder das ist das Bessere auch, teilweise in so bestimmten Milieus. Und ich kann das natürlich auch verstehen, weil man musste sich, also gerade als Frau irgendwie hängt halt in dieser Zweierbeziehung und diesem festgezurrten historisch und auch bis heute noch sehr viel Scheiße drin so. Und dann gab es halt gesellschaftlich so und auch in einzelnen Leuten so den Versuch, irgendwie sich davon abzugrenzen.
Und Frauen waren da ja echt auch nochmal mehr betroffen. Also alleine dadurch, dass Seitensprünge bei Frauen mehr geächtet waren und sie eben dann auch schnell alleine mit Kindern waren und so weiter. Und um jetzt wieder zu einem Punkt der Bedürfnisse zu kommen, in offenen Beziehungen kann das ja auch wirklich ganz anders thematisiert werden. Also die eigenen Wünsche und Bedürfnisse, ohne dass gleich alles im Argen liegt, ohne dass ich deswegen die Person verlassen muss oder verlassen werde.
Wenn man so früher geredet hat, da war es so, ja, da gab es halt die gesagt haben, ja, das musst du jetzt verzeihen und dann macht die Beziehung weiter oder trennt euch oder was auch immer. Aber ich bin halt die halt diese Sicht so, ja, denk doch mal über diese sexuelle Exklusivität nach und diese Form von Besitz oder was verletzt sich wirklich und es ist immer situationsbedingt. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das hat mich jetzt so sehr verletzt, ich kann das jetzt nicht mehr weiterführen, ist es für mich in dem Moment, wenn die Person so fühlt, auch ein legitimes Argument, eine Beziehung zu beenden. Aber ich bin froh, dass ich nicht an so einen Punkt kommen werde, ja, ehrlich gesagt. Also für mich würde eine Beziehung aus anderen Gründen auseinandergehen, nicht mehr aus solchen.
Also ich meine, viele Leute, die eine polygame Beziehung zum Beispiel haben, sagen ja, naja, nicht ein Partner kann alle Bedürfnisse befriedigen und deswegen suche ich mir noch mehr Leute. Wie ist das? Also
dass man sich das manchmal von jemand anderem holt, warum nicht?
Also, ja, hypothetisch, aber praktisch.
Ja, aber du kannst ja auch nicht alles sein. Also du bist zum Beispiel jetzt nicht...
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Also es gibt Rollen, die ich halt mag, oder ja. Frauen, die so sind, wie sie sind und was ich mag, was du halt nicht bist und was du nie sein wirst, so, weil du es einfach nicht bist. So.
Stimmt,
was ich aber auch sehr cool finde. So. Und dann kann ich sagen, okay, ich verzichte drauf oder ich lerne halt so jemanden kennen und habe das halt da. So. Und das könnte ja bei mir auch der Fall sein, dass ich manche Sachen halt nicht abdecken kann, weil es einfach nicht ich bin. So. Und dann du aber auch Bock drauf hast. So. Finde ich eigentlich eine sehr berechtigte Frage. So.
Stimmt, ja.
Die Frage ist, ob man immer alles kriegen muss, was man sich wünscht. Aber das ist auch so ein Punkt, den ich hatte früher. Also das ist ja überhaupt so eine Grundidee von Monogamie und Polygamie, dass man hat nie das Gefühl, ich will nur noch Sex mit einem Partner. So, also alle, also ich denke, alle Menschen haben immer Fantasien mit anderen. So, aber man muss sich zwingen, dass es eben nur eine Fantasie ist. So, und das darf halt nicht Realität werden, weil man ist ja noch monogamen Beziehung, das was absolut böse ist. So. Aber diese Ideen, die Vorstellungen, diese Wünsche sind ja da und man kann die halt nicht ausleben. Ne? Aber das finde ich dann in so offenen Beziehungen schön, dass man auch sagen kann, hey, ich habe halt Lust drauf und ich mache es halt auch und es ist okay auch für den anderen.
Und das kann ja auch echt den Blick frei machen für, jetzt mal so ganz pathetisch gesprochen, einfach irgendwie mehr Liebe. Oder für, Liebe von mehreren Leuten.
Ich verknalle mich regelmäßig in andere Leute und dann beginne ich immer wieder aufs Neue das Gespräch, wie gehen wir denn jetzt damit um? Was machen wir denn da jetzt mit unserer Beziehung? Und in diesem, wie gehen wir damit um und was bedeutet monogame Beziehung für uns, da verhandeln wir halt irgendwie regelmäßig drüber. Meistens im Frühling, komischerweise. Und genau, haben da aber jetzt gerade eigentlich einen ganz guten Weg für uns beide gefunden, mit dem wir beide gerade gut leben können.
Man sucht sich natürlich einen Beziehungspartner, der so viel wie möglich abdeckt, also jetzt aus meiner Sicht gesprochen, ne? Aber niemals kann eine Person das alles erfüllen und das soll sie auch gar nicht. Und ich kann das auch nicht, Umkehrschluss, ne? Und deswegen möchte ich auch der Person ermöglichen, sich da irgendwie weiterzuentwickeln oder mit Menschen in Kontakt zu treten, die da halt irgendwie vielleicht auch was erfüllen können, was ich nicht kann. Oder.
Und da hattest du aber nie Selbstwertstruggle irgendwie?
Also was das angeht, bin ich auch relativ fein mit mir irgendwie, so, weißt du, also irgendwie, ich weiß, dass ich natürlich auch meine Schwächen habe und auch irgendwie jeder Mensch hat Unzulänglichkeiten und nichtsdestotrotz fühle ich mich wirklich, ich habe da keine Komplexe oder so, oder sag so, Gott, die hat das oder die sieht toller aus oder die kann, keine Ahnung, besser mit, weiß ich nicht, umgehen. Das ist für mich total okay. Ich finde die Person dann auch spannend, weil die dann vielleicht auch irgendwie was hat, was mir fehlt oder so, ne? Ohne jetzt konkrete Beispiele nennen zu können. Also ich meine, es gibt super viele Bereiche, in denen bin ich definitiv irgendwie im Nachteil gegenüber anderen, würde ich sagen.
Und wenn man es schafft, das so zu denken und Minderwertigkeitskomplexe abzubauen oder aufzulösen, wird damit ja auch ein bisschen der Druck genommen, der ja auch in unserer Konkurrenzkultur, wenn man so will, liegt, dass eine andere Person alles erfüllen muss, dass da immer noch jemand Besseres kommen könnte, beziehungsweise, dass man halt selbst alles erfüllen muss.
Ja, weil es ist ja eben so, dass Menschen sich einfach neu verlieben. Und wenn man aber trotzdem zusammenbleiben will, dann muss man dafür eine Lösung finden, beziehungsweise anfangen, darüber zu kommunizieren und auch sich mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen eben auseinandersetzen. Und das bedeutet dann zwar sehr viel Arbeit und Kommunikation, aber dadurch kann eine Beziehung ja auch voll stark werden. Mhm. Also weil die Aushandlung einfach eine völlig neue Ebene erreicht und man einfach am Vertrauen arbeiten muss und gleichzeitig auch an sich selbst und ganz viele Prozesse dadurch möglicherweise in Gang gesetzt werden. Das heißt, die Entscheidung für die offene Beziehung kann durchaus eine neue Dimension der Auseinandersetzung mit der Beziehung aufmachen.
Also ich war eine Zeit lang schon während des Studiums zum Beispiel auf der Suche und dachte immer, oh mein Gott, irgendwann finde ich bestimmt Mr. Right und irgendwann wird es ganz, ganz toll und dann kommt der Traumprinz und dann sind Schnipseschienen auf dem Mond und dann ist das alles irgendwie anders. Kam aber nicht, ist ja auch völlig blöd. Und dann gab es aber bei uns irgendwann mal einen Moment, wo du dich verliebt hattest und dann hatte ich diesen Moment von Mr. Right, wo ich dachte so, aber eigentlich liebe ich dich doch sehr und eigentlich ist das irgendwie eine tolle Beziehung und es wäre schon sehr schade, wenn das aufgeben würde. Ja. Für mich war das schon irgendwie so ein Schlüsselmoment, dieses eigentlich immer nach jemandem perfekten Suchen und dann hat man aber, natürlich ist niemand komplett perfekt, aber eigentlich hat man sozusagen schon jemand relativ passenden direkt vor der Nase und man muss es bloß irgendwie erkennen.
Aber das ist ja ein Gefühl, was vielleicht viele haben, so das Gefühl von, es könnte immer was Besseres geben.
Ja, genau.
Und das, durch diesen Tindergarten, wo die Leute immer so nach links und rechts swipen, haben das Gefühl, könnte ja noch was kommen und ja, morgen gucke ich nochmal und swipe wieder und schau, vielleicht ist da doch noch jemand Besseres. Du hast eigentlich permanent das Gefühl, du bist gleich unzufrieden mit und da wird jede Kleinigkeit, mit der du unzufrieden bist in der Partnerschaft, vielleicht überhöht und du hast immer das Gefühl, ja, es gibt vielleicht noch einen besseren, wo das nicht ist. So. Was eigentlich auch dann ziemlich scheiße ist. So.
Weiß ich nicht, ob ich jetzt an die große Liebe glaube. Ich glaube nicht, also auf jeden Fall nicht nur an eine. Ich glaube, dass es dass Menschen gut zusammenpassen können und dass sie sich auch richtig lange richtig gut verstehen können, aber dass es auf jeden Fall krasse Arbeit ist, dass es dabei bleibt und es auf jeden Fall eine große Bereitschaft zu Kompromissen geben muss. Und ich bin so, der Kapitalismus und die neoliberale Gesellschaft bringen uns ja die ganze Zeit bei, dass wir immer was Besseres finden müssen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch ein bisschen wieder in dem, okay, dann trenne ich mich halt, wenn die Beziehung nicht so geil ist, und suche mir irgendwie eine bessere Beziehung. Und das will ich nicht, weil ich denke so, was soll denn eine bessere Beziehung sein? Also ich finde natürlich, dass irgendwie Menschen sich voneinander lösen sollten, wenn sie sich wirklich gar nicht gut tun oder keine Ahnung, also jetzt so Gewalt natürlich, wenn Gewalt passiert oder wenn einfach die Beziehung voll scheiße ist. Aber in schönen Beziehungen, in denen positive Gefühle irgendwie vor allem da sind, da bin ich eher dafür, irgendwie zu versuchen, die Beziehung zu halten und eben zu gucken, wie es allen Beteiligten darin gut gehen kann.
Also ich glaube, man kann ja erstens verschiedene Menschen lieben und man kann ja ganz viele verschiedene Beziehungen führen. Also ich glaube halt nicht, jetzt für mich persönlich, dass es die eine Person gibt, die alle meine Bedürfnisse abdecken kann. Ich habe halt sehr, sehr, sehr viele liebe Mitmenschen um mich herum und jede davon erfüllt ein Bedürfnis.
Und den letzten Auszug finde ich ganz spannend, weil da geht es eigentlich um Freundschaften. Und wenn man sich das mal überlegt, da ist es ja totaler Standard, dass man irgendwie mehrere hat und auch alle Personen für ihren jeweiligen Charakter, sage ich mal, gern hat und in ihren Unterschieden so sieht.
Mhm. Aber ich glaube, warum das mit Freundinnenschaften nicht so vergleichbar ist, das hatten wir auch schon in der zweiten Folge thematisiert, ist, dass Liebesbeziehungen eben halt häufig doch viel näher bzw. intimer sind und darin kommen eben viel mehr Bedürfnisse zum Tragen. Und hier zeigt sich auch die andere Seite der Medaille, denn dem Bedürfnis nach Freiheit, Sexualität mit mehreren Menschen und mehreren Lieben steht eben Verlustangst gegenüber. Und das ist in der offenen Beziehung ja nicht einfach verschwunden.
Ja, stimmt schon. Also selbst wenn man da ganz rational rangeht, wie bei diesem Beispiel.
Und im Punkto Eifersucht übrigens noch und Verlustangst und Besitzanspruch. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, das war recht spannend und ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Der sagte mal so, also da ging es um offene Beziehungen und Affären und Polygamie und Polyamorosität und so weiter und so fort. Und er sagte mal, naja, ihm geht es so, wenn seine eigenen Bedürfnisse noch erfüllt werden, dann hat er gar kein Problem damit, wenn die Person auch sich andersweitig irgendwie umschaut oder auslebt oder andere Sachen am Laufen hat. So, sondern der krasse Verlust oder diese Verlustangst kommt wahrscheinlich daher, dieses, oh Gott, da bricht jemand weg und dann werden die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt. Und das finde ich recht spannend, weil ich mich frage, okay, in puncto offene Beziehung, wenn man immer noch Zeit mit den Menschen oder den Menschen, die man gerade liebt, verbringen kann, und die Bedürfnisse aller, ja, halt miteinander Sachen erleben, Sexualität, Nähe, Kuscheln, whatever, wenn das noch erfüllt wird, ob das dann tatsächlich ein Problem ist, wenn es da noch andere Menschen gibt, die da mitspielen.
Ja, das ist interessant, ne, weil das so die Kluft zwischen dem, wie es sein könnte und wie es aber letztlich ist, so ein bisschen aufmacht. Weil eigentlich mag das sicher stimmen. Und es lässt sich ja sogar auch so argumentieren, dass Verlustangst irgendwie so ein, ja, von mir aus kapitalistisches Besitzdenken und eine Eigentumslogik zeigt. Aber gleichzeitig, finde ich, zeigen sich in der Verlustangst, die wir haben, auch ganz viele Verletzungen, die eben aus der kapitalistischen Gesellschaft stammen.
Voll. Und da kann die offene Beziehung trotzdem als Risiko wahrgenommen werden, nämlich wenn es ein anderes Bedürfnis gibt. Das nach, wie du es vorhin nanntest, Sicherheit durch Exklusivität. Und damit verbunden eben die vermeintliche Sicherheit, nicht ersetzt zu werden und als Ganzes gesehen zu werden und trotzdem nicht alle Bedürfnisse erfüllen zu müssen. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch bei dem Punkt angelangt, über den wir am meisten diskutiert haben, die politische Dimension von Beziehungsmodellen. Und was wir da schon mal auf jeden Fall sagen können, diese neuen Freiheiten einer Polybeziehung sind nicht die ultimative Lösung, denn auch die ist vor sämtlichen Fallstricken nicht gefeit, wie zum Beispiel der kapitalistischen Verwertungslogik.
Und dann noch so eine andere Tendenz gibt es natürlich auch ein bisschen so was Neoliberales oder so, was ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die das sehr ernsthaft versuchen und auch, aber natürlich dockt es eventuell schon auch an was anderes Gesellschaftliches, halt so eine Unverbindlichkeit oder auch so eine, genau, ich habe mal so einen Typen kennengelernt und der hat von vornherein gesagt, ja, wenn, dann mit mir hier nur Poli und so. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oder generell auch so wie Beziehungen teilweise so, wenn sich dann sowas anbahnt und dann, genau, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel so Männer auch so kennengelernt und so. Und dann hatte ich aber immer so das Gefühl, ja, ich werde halt so gewollt für bestimmte Bereiche. Ah ja, das ist diese fancy intellektuelle Feministin. Ah ja, die irgendwie so. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass das bei Poli so ein Prinzip ein bisschen ist. Ja, okay, das, was mir halt der eine hier nicht geben kann, der eine ist halt total gut so für das kuschelige Wohlfühlgefühl und so ein Bär, so ein Papa oder was. Und dann brauche ich aber noch irgendwie so den sexuellen Kick und dann suche ich mir halt so den nächsten. Und dann brauche ich halt noch so diesen Intellello-Typ, mit dem bash ich mich halt bis nachts um 3 und beweis mir halt dadurch, dass ich es irgendwie noch drauf habe oder so. Und das so aufzuteilen in so verschiedene Sphären und Beziehungen, ist natürlich irgendwie pragmatisch auch einerseits gesund, weil es klar ist, man kann jetzt nicht eben von einer Person so alles erwarten, aber es ist auch so ein bisschen vielleicht eventuell die Diskussion oder die Auseinandersetzung mit einer Person ein bisschen früher abzubrechen.
Und ich würde sagen, mit diesem Auszug beenden wir diese Folge und machen genau dort beim nächsten Mal weiter. Genau, dann wird es eher um die Negativseiten von Polybeziehungen gehen und dass sie sich in bestimmten Dingen vielleicht gar nicht so sehr unterscheiden, wie man meint. Mhm. Genau, und in der dritten Folge geht es dann, wie gesagt, um die konkreten Erfahrungen. Und bis dahin
wünschen wir euch noch ein gediegenes Fest und freie Tage, so ihr welche habt. Bleibt gesund, die Omikron-Welle rollt an. Bleibt stabil, lasst es euch gut gehen.
Bis bald.
Tschüss.
Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
If you see me coming, better step aside. Lord, a man did, Lord, a man die.
Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte Damm.
Another day older and deeper in debt. Then baby, don't you call me, 'cause I can't go. I'll